Ihr Lieben, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, heute hier zu stehen. Es ist mein erster Hybrid-Präsenz-Gottesdienst und meine erste Predigt seit auf den Tag genau ein Vierteljahr. Ich habe extra nachgeguckt in meinem Kalender. Ich war am 19. Dezember oder November, weiß ich gar nicht, Dezember. Das letzte Mal zu einer echten Predigt und nicht zu einer Zoom- oder sonstigen Predigt. Ja, schön. Es ist wirklich schön, hier zu sein und diesen Gottesdienst mit euch zu erleben. Der ultimative Gottesbeweis ist der Titel meiner Predigt. Der ultimative Gottesbeweis. Und der Text, den ich gleich an den Anfang meiner Predigt stellen möchte, oder einen Textabschnitt, finden wir in Matthäus Kapitel 12, ab Vers 38. Und ihr könnt gerne mitlesen. Ich lese in der revidierten Luther-Übersetzung, Matthäus Kapitel 12 und dort von den Versen, also die Verse 38 bis 42. Matthäus 12 ab Vers 38 in der revidierten Luther-Übersetzung. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin von Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Sonne, der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Ich möchte die Verse 38 und 39 nochmal in der Hoffnung für alle lesen, weil sie sich dort noch ein bisschen anders anhören. Also ich lese den Vers 38 und 39 in der Hoffnung für alle. Dort hört sich das folgendermaßen an: Vollbringe vor unseren Augen ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott dich gesandt hat. Jesus antwortete ihnen: Nur böse und gottlose Menschen können dafür noch Beweise verlangen. Ihr werdet aber nur das gleiche Wunder zu sehen bekommen, das am Propheten Jona geschah. Habt ihr schon mal Situationen erlebt, wo ihr euch gewünscht hättet, dass Gott ein eindeutiges Zeichen setzt? Einige von euch nicken. So in Diskussionen, wenn es so hin und her geht, und dann denkt ihr, es wäre doch jetzt gut, wenn wie bei Jona Feuer vom Himmel fallen würde beispielsweise, oder ein Zeichen, das nicht mehr wegzudiskutieren ist, ein Wunder, wo jeder, der eins und eins zusammenzählen kann und nachdenken kann, gezwungen ist zu sagen, ja, das ist ein Wunder, es geht hier mit übernatürlichen Dingen zu und nicht mit irgendwelchen Taschenspielertricks. Gerade dort, wenn es in Diskussionen um die zentralen Fragen des Lebens geht: Gibt es einen Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Macht unser Leben Sinn? Wird es ein Happy End geben am Ende der Tage? Unendlich wichtige Fragen. Und auch sehr unterschiedliche Antworten, die wir bekommen in den verschiedenen Religionen, Philosophien und Weltanschauungen auf diese zentralen Fragen des menschlichen Daseins. Da wäre es doch schön, wenn es in so einer Diskussion ein eindeutiges, unwiderlegbares Zeichen geben könnte. Wer hat nun recht? Unter den ganzen Philosophen, Theologen, unter den weisen Menschen, die Optimisten oder die Pessimisten, die gläubigen Menschen oder die Atheisten, wir oder die anderen? Es wäre doch schön, in all diesem verwirrenden Pluralismus, wenn es ein eindeutiges Zeichen gäbe. Wenn ein Prophet auftreten würde der nicht nur so redet, dass man ihn nicht mehr widerlegen kann, der auch ein Zeichen macht. Und alle Menschen den Beweis haben, ja, er hat recht. Das wäre es doch, wenn wir so ein Zeichen hätten. Ich habe es mir oft gewünscht und einige von euch wahrscheinlich auch. Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen, sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich kann dieser Bitte etwas abgewinnen. Aber ich möchte hier eine Klammer machen, eine Klammer, die mir sehr wichtig erscheint. Sehr häufig sind die Antworten Jesu eine Antwort auf eine Fangfrage der Pharisäer. Das waren oft, ihr müsst mal den Kontext beachten, oft keine ehrlichen Fragen. Die hatten keine ehrliche Frage oder ein Problem damit. Die wollten ihn aufs Glatteis führen. Ganz viele der Fragen sind aus einem solchen Kontext entstanden. Oder sie wollten ihn in eine Zwickmühle bringen. Kennt ihr das so, Zwickmühlen? Spielt ihr noch Mühle heutzutage im Internetzeitalter? Gibt es vielleicht bestimmt noch digital, oder? Das ist der Punkt, wo man, egal wie man, wo man sein Ding hinschiebt, der andere macht die Mühle zu und dann hat man eh verloren. Egal, ob man dahin oder dahin schiebt. Sollen wir dem Kaiser oder Gott mehr gehorchen? War eine solche typische Frage. Sagt der Gott, dann hätten sie ihn bei den Römern angeschwärzt, und sagt er dem Kaiser, dann hätten sie ihn bei dem Hohen Rat angeschwärzt und ihn als Volksverräter dargestellt. Auch diese Frage, wenn man sich die anderen Parallelstellen anguckt, da steht sogar drin, sie wollten mit ihm streiten. Sie suchten Streit mit ihm, die Pharisäer, und dann stellen sie ihm diese Frage. Oder fordern ein Zeichen von ihm. Und wie reagiert Jesus? Er sagt nicht nur, ihr kriegt kein Zeichen von mir. Er sagt sogar, also er spricht von einem bösen und abtrünnigen Geschlecht. Also er verurteilt diese Zeichenforderung mit sehr, sehr scharfen Worten. Warum ist Jesus so hart an der Stelle, habe ich mich gefragt. Warum gibt er kein Zeichen? Das wäre doch die Möglichkeit. Warum will er die Menschen damals und auch uns ein Stück weit in der Qual der Unwissenheit lassen? Ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht. Und meine Antwort: Jesus lehnt das eindeutige Zeichen nicht deswegen ab, weil er uns in Unwissenheit lassen will, sondern er lehnt es ab, weil ein solches Zeichen allerhöchstens, wenn überhaupt, unseren Verstand überzeugen würde, aber nicht unser Herz. Ich wiederhole das gerne nochmal. Er lehnt es nicht ab, weil er uns in Unwissenheit lassen möchte, sondern weil er weiß, dass ein solches Zeichen, wenn er das denn macht, es wäre kein Problem gewesen für ihn, irgendein Zeichen zu machen. Kurz vorher war nach einigen anderen Parallelstellen im Neuen Testament die Speisung der 5000 gewesen. Also da hatten sie eigentlich ihr Zeichen, wenn sie es gewollt hätten. Er lehnt es nicht deswegen ab, weil er uns in Unwissenheit lassen will, sondern weil er weiß, dass ein solches Zeichen maximal unseren Verstand erreicht und überzeugt, aber nicht unser Herz. Ich möchte euch zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen, die hier sitzt und auch euch am Bildschirm. Stellt euch vor, ich würde, nehmen wir mal dieses schwere Liederbuch da drüben, GHS, diese Ausgabe hier für Orgel, ihr kennt das. Ja, also am Bildschirm meine ich jetzt, ihr kennt diese Ausgabe oder irgendein Buch, aber ich nehme jetzt mal dieses Buch hier. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt dieses Liederbuch hier durch den Raum schweben lassen. Ich würde vorher beten, ich würde sagen, lieber Gott, du bist groß, du bist allmächtig, du bist der Schöpfer, du hast Materie aus dem Nichts erschaffen. Es wäre ein einfaches für dich, dieses Wunder zu tun. Und wenn du Gott, der Herr bist, dann tu dieses Wunder, dann sind wir alle überzeugt und alle auch, die vielleicht noch zweifeln, dass es dich wirklich gibt. Und dieses Buch würde sich jetzt erheben und würde hier durch den Raum schweben und würde dann wieder an seinen Platz zurückkehren. Jetzt habe ich eine Frage an euch, das ist eine echte Frage. Ihr dürft gerne antworten, auch hier an den Bildschirmen. Sind die Leute freigeschaltet? Also mit Mikrofon? Die können es selber. Echte Frage an euch, ich mache das jetzt hier, also stellt euch das mal vor, Wie würdet ihr darauf reagieren? Was wären so eure Gedanken dazu? Euer erster Impuls?
Erde muss ausgeschlossen werden.
Komisch. Nichts wie raus hier. Nichts wie raus hier. Da geht es bestimmt mit, wer weiß, mit unrechten Dingen zu. Erstmal wow. Erstmal Matthias würde wow sagen. Ja, die Reaktionen sind unterschiedlich. Du wärst überrascht. Etwas stimmt hier nicht. Wo ist der Faden? Wo ist der Trick? Wo ist der? Der hat doch bestimmt einen Trick dabei. Ich weiß nur nicht was, aber ich finde es noch raus.
Ich würde mich fragen, wenn ich da geheiratet habe. Das kannst du ruhig auch wiederholen für die anderen.
Ja, meine Frau sagte gerade und bat mich, das zu wiederholen, damit ihr das auch mitkriegt, also akustisch. Sie würde sich fragen, ich würde mich fragen, wen ich da geheiratet habe. Aber wo liegt das Problem? Das ist ein Wunder, das ist ein echtes Wunder. Aber ihr merkt, wie unterschiedlich unsere Reaktionen sind. Und wisst ihr, warum diese Unterschiede? Also, habt ihr zu Hause noch irgendeine Idee oder irgendeine Reaktion? An den Bildschirmen, auf euren Sofas?
Ich würde sagen, irgendwas Okkultes, irgendwie, das wäre mir auch unheimlich. Ja, irgendwie, weil es so noch nie vorgekommen ist.
Ja. Das geht nicht mit rechten Dingen zu.
Ich würde sagen, wow, mein echter Mann Gottes.
Ja.
mein erster Impuls wäre so, das ist doch fake.
Ja.
Ich hätte gesagt, oh, eine Drohne.
Oh, oh meine Drohne, hätte der Matthias gesagt. Ja. Ja.
Also ich würde mich sehr fragen, ob der Impuls von Gott gekommen ist oder irgendwo anders her.
Ja. Misstrauen wird hier noch genannt. Diese Reaktionen, diese unterschiedlichen Reaktionen zeigen eins sehr, sehr deutlich. Wir glauben das, was wir glauben wollen. Wir glauben das, was wir glauben wollen. Und wir haben es hier schon mit Grundeinstellungen und auch Vorurteilen zu tun. Und ich möchte hier noch eine zweite, und es ist auch die letzte Klammer in meiner Predigt machen, die wird ein bisschen länger, ja, aber die scheint mir sehr wichtig, diese Klammer. Klammer auf. Und die Klammer hat sogar mehrere Punkte. Es gibt kein voraussetzungsfreies Denken, auch wenn wir das gerne uns einreden. Es gibt kein voraussetzungsfreies Denken. Keiner von uns denkt im kulturellen und historischen Vakuum. Wir haben alle Denkvoraussetzungen, die wir mitbringen. Es wäre gut, wenn wir uns dessen bewusst sind. Aber es gibt kein voraussetzungsfreies Denken. Zweitens, Beweise sind eigentlich nicht in dem Sinne Beweise, sondern nur Indizien oder Hinweise zu einer bestimmten Sache. Und der letzte Punkt, das Problem mit den Gottesbeweisen ist, dass wir durch einen solchen Gottesbeweis Gott in unser Denksystem hineinholen. Das heißt, wir definieren, wie Gott zu sein hat, aber Gott ist mehr als unser Denken. Gott ist außerhalb unseres Denksystems. Und deswegen nutzen uns unsere Beweise auch nichts, weil Gott außerhalb dieser Box ist, außerhalb des Klaviers. Ja, ihr habt richtig gehört, außerhalb des Klaviers. Kennt ihr die Geschichte mit den Mäusen im Klavier? Nicht? Das wird eine Geschichte erzählt von Mäusen, die in einem Klavier lebten. Und fast jeden Tag erklangen wunderbare Melodien in diesem Klavier. Und die Mäuse erfreuten sich und tanzten dazu und machten Party. Und ihr Leben wurde bereichert durch diese Musik. Und die Älteren unter ihnen erzählten, dass da außerhalb des Klaviers ein Mensch sitzt, der diese wunderbaren Töne hervorbringt. Und eines Tages kamen ein paar junge Mäuse auf die Idee, der Sache nachzugehen. Und sie zogen los und kamen nach einiger Zeit zurück und sagten, da ist kein Mensch. Da sind Saiten, die schwingen. Und deswegen hören wir diese Musik, weil diese Saiten schwingen. Und die Mäuse waren ein bisschen enttäuscht. Und dann gab es andere junge Mäuse, die sagten, wir wollen der Sache noch doller auf den Grund gehen. Und sie zogen auch los, dauerte etwas länger. Und die kamen zurück und sagten, es sind nicht nur Saiten, die schwingen, wir haben auch noch Hämmerchen gesehen, die an diese Saiten dran klopfen. Und dadurch entsteht diese Musik. Da gibt es keinen Menschen, der diese Musik macht. Und nachdem eine so einfache Erklärung für die Musik gefunden worden war, wollte auch niemand mehr tanzen. Sie saßen da und waren ein bisschen deprimiert. Ich weiß, dass Vergleiche hinken, auch dieser Vergleich hinkt. Aber denken und forschen und verstehen und nachvollziehen sind im Blick auf unseren Glauben, ich weiß, ich begebe mich auf sehr dünnes Eis, nicht immer und in jedem Fall hilfreich. Ich möchte hier keinen Gegensatz zwischen Glauben und Denken oder zwischen Wissenschaft und Glaube herbeidiskutieren, darum geht es mir nicht. Aber es ist nicht immer sinnvoll, Denken und Forschen und Verstand einzusetzen, wenn es um Glaubensfragen geht. Und jetzt ist mein Exkurs und meine Klammer zu Ende, meine zweite. Und der letzte Gedanke, ihr könnt euch erinnern, vor der Klammer war dieses Liederbuch, das hier durch den Raum schwebt. Und meine Idee ist, dass selbst ein eindeutiger und objektiver Beweis ein ungläubiges Herz nicht bekehren kann, wenn es sich nicht bekehren lassen will. Wenn nicht eine Bereitschaft zum Glauben da ist. Und auch eure Meinungen und eure Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Die einen sagen, das ist ein Mann Gottes, der macht ja ein echtes Wunder. Und die anderen sagen, naja, wer weiß, woher das alles kommt. Die Frage ist nur, ob eine solche theoretische Überzeugung, die Menschen aufgrund eines Wunders haben, ihr Leben verändern wird. Das ist für mich die Frage. Wissen allein verändert nicht. Ein Glaube, der nur Theorie ist, aber nicht wirklich unser Herz erreicht hat, bringt uns nicht weiter und wird uns nicht verändern. Es gibt eine wunderbare Geschichte von einem jüdischen Rabbi, dessen Schüler zu ihm kommt und sagt, Rabbi, ganz stolz, ich bin dreimal durch den Talmud gegangen. Talmud, das sind in deutschen Übersetzungen sind es 10 Bände ungefähr, im Regal ist es ungefähr so viel. Dreimal bin ich durch den Talmud gegangen. Und der Rabbi sagt, schön, aber wie viel von dem Talmud ist durch dich gegangen? Lange Rede, kurzer Sinn. Es könnte durchaus sein, dass ein Gottesbeweis, wenn es ihn denn gäbe, uns irgendwie beruhigt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er uns auch überzeugt in unserem Innersten und uns in der Tiefe unseres Seins verändert. Die Frage ist dann, was verändert uns denn? Und zwar nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen. Und meine Antwort darauf ist, was uns verändert, ist das sich einlassen auf diesen Gott. Das Ausprobieren. Das sich berühren lassen. Das ergriffen sein. Das ist so wie bei einer menschlichen Beziehung. Vielleicht sagt mir jemand, du, da gibt es eine Frau, die ist verliebt in dich. Ich weiß es ganz genau, weil ich habe einen Liebesbrief gefunden und ihn gelesen, den sie an dich geschrieben hat, den aber nicht losgeschickt hat. Ich weiß es ganz genau, die ist verknallt in dich. Schön und gut. Aber was bringt mir das, dieses Wissen? Das verändert nichts in meinem Leben. Allerdings, wenn ich auf die Frau zugehe, mich auf sie einlasse, sie vielleicht zu einem Essen einlade, und sehe, wie sie auf mich reagiert, wie sie mich anschaut, dann kann ich mir ihrer Gefühle auch sicher sein. Und auch nur, wenn ich eine Beziehung zu ihr will, dann kann ich mich darauf einlassen. Aber das bloße Wissen, dass sie in mich verliebt ist, das bringt mich nicht weiter. Das ist nur reine Theorie. Und so ähnlich ist das auch bei Gott. Das reine Wissen, dass es Gott gibt, oder auch der Beweis, dass es Gott gibt, wird mich nicht weiterbringen. Aber wenn ich mich darauf einlasse, und sage, ja, Ich wage es. Ich wage diesen Schritt. Es ist immer ein Wagnis. Das wird etwas in unserem Leben verändern. Und es braucht vielleicht auch schon ein Zeichen von Gott, aber keinen Beweis und keinen objektiven Beweis, sondern eher ein Zeichen, das uns berührt. Ein Beweis, das ist so etwas so peng, es ist da und ich kann mich dem gar nicht entziehen. Man kann ihm nicht ausweichen, einem Beweis, man ist erschlagen. Aber ein Zeichen, darauf kann man sich einlassen. Und deshalb sagt Jesus, es wird euch ein Zeichen gegeben werden, das Zeichen des Jona. Und damit spielt er auf seinen eigenen Tod und auf seine Auferstehung an. Und das sollte ein Zeichen sein. Und dadurch sagt Gott, in diesem Jesus habe ich mich euch offenbart. Durch ihn hat sich meine Liebe zu euch erwiesen. Dieser kommt von Anfang und von mir her. Und das ist das Zeichen, das uns Gott gibt. Das ist kein Beweis, aber ein Zeichen. Aber jeder und jene, die von dieser Botschaft auch nur ansatzweise berührt wird, kann in sich gehen und kann ein Gebet daraus machen. Jesus, wenn du wirklich auferweckt wurdest, wenn du wirklich lebendig bist und in dir die Liebe Gottes endgültig gesiegt hat, dann komm zu mir und lass mich das schmecken, sodass ich mir deiner innerlich gewiss werde. Gib mir die Zeichen, die ich brauche, damit ich an dich glauben kann. Meine Lieben, es gibt keinen ultimativen und objektiven Gottesbeweis, aber es gibt die Gewissheit des Herzens. Und die möge Gott uns schenken. Amen.
Eri, magst du das Lied 329 dann auch spielen?
Ich kann es gerne spielen, aber auch der Matthias kann es gerne spielen.